Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Trotz Pandemie war doch einiges los in der internationalen Kunst in diesem Jahr. Wir haben hier aus allen Winkeln berichtet und diskutiert und wollen jetzt mal einen großen Blick zurückwagen mit der Chefredakteurin des Magazins Monopol, Elke Buhr. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Carsten Probst, auch Kritiker, den wir oft hier im Programm haben, der das Kunstleben international beobachtet. Guten Abend, Carsten Probst.
Hallo, guten Abend.
Gibt es so etwas, Elke Buhr, wie einen Kunstmoment des Jahres oder irgendetwas, wo Sie sagen, da stand ich davor, ich sah dieses Werk und dachte, das ist es?
Also meine Lieblingsausstellung in diesem Jahr war Kara Walker. Die habe ich zuerst in Basel gesehen im Kunstmuseum. Und Kara Walker ist eine afroamerikanische Künstlerin, die mit so Scherenschnitten bekannt wurden, die sehr brutal sind. Also wo es um die Sklaverei geht, um die wirklich die düstersten Anteile der Geschichte der USA. Und jetzt in Basel wurden Abzeichnungen gezeigt zum ersten Mal ausführlich. Und das war wie Goya. Also ich fand die wirklich toll. Und das war eine der Ausstellungen, wo ich am intensivsten mich beschäftigt habe und wo ich wirklich sehr gerne drin war.
Wie war es bei Ihnen, Carsten Probst?
Ja, Stichwort Goya, auch in Basel zu sehen, in der Fondation Bayerler. Goya ist nun eigentlich ein altbekannter, auch relativ gut erforscht. In der Fondation Bayerler waren nun relativ viele Gemälde und Zeichnungen aus Privatbesitz zu sehen, die normalerweise nicht öffentlich zu sehen waren. Das war also auch für, wie ich festgestellt habe, viele spanische Kolleginnen und Kollegen ein Grund, extra nach Basel zu fahren, weil es sie sonst auch in Spanien nie zu sehen gibt. Aber Goya, muss man einfach auch wirklich sagen, ist bei jeder Ausstellung, gerade umfassenden Ausstellung, eine Offenbarung, wie modern, in Anführungszeichen, dieser Künstler ist, wie viel er von dem vorweggenommen hat, was wir heute als zeitgenössisch begreifen. Also wirklich diese Auflösung des Subjekts, des Ich-Betrachters, der Ich-Betrachterin in viele verschiedene, völlig widerstreitende Emotionen und Regungen. Also dieses Ich, das sich aufspaltet, das ist Goyas Thema und sehr eindrucksvoll in dieser Ausstellung auch vorgeführt.
Also gleich zweimal Basel, zweimal die Schweiz, Goya einmal im Original und einmal als Inspirationsquelle, so habe ich es verstanden, Kara Walker, die Lieblingsausstellung in diesem Jahr von Elke Buhr. Vielleicht bleiben wir einfach nochmal kurz in der Schweiz und sprechen etwas an, was ja den Kunstbetrieb auch in diesem Jahr generell auch immer wieder beschäftigt hat, nämlich die Herkunft von Kunstwerken. In diesem Fall sehr umstritten das, was dort im Kunsthaus Zürich der Sammlung Böhle gezeigt wird, nach dem Umbau durch David Chipperfield. Böhle, ein Großindustrieller aus der Schweiz, der mit den Nazis kooperierte, auch von Zwangsarbeit profitierte und dort wird diese Sammlung gezeigt in Zürich. Sehr umstritten. Wie haben Sie diese Debatte empfunden, Elke Buhr?
Ich fand vor allen Dingen den Besuch dann da im Kunsthaus Zürich wirklich total bedrückend. Also ich habe das vorher natürlich verfolgt. Es ist eigentlich wie immer, man ist so hin und her gerissen und denkt, naja, das ist so fantastische Kunst. Man versteht auch so ein bisschen das Kunsthaus, dass es diese Sammlung nicht ablehnt, dass es da auch Kompromisse macht. Auf der anderen Seite haben sich die Verantwortlichen in Zürich und im Kunsthaus wirklich da auch sehr, sehr ungeschickt verhalten. Sie haben wirklich über Jahre das einfach abgestritten, wollten sich nicht drum kümmern. Und dann war ich in diesem Kunsthaus und dieser neue Chipperfield-Bau, der sieht einerseits wirklich wunderschön aus, aber der ist so geschlossen wie so ein Begraben in Geld, hatte ich irgendwie das Gefühl. Also der ist so teuer und so schön und dann ist dann diese Sammlung, die ist so abgetrennt. Also die haben einfach diese unterschiedlichen Sammlungen, weil die eben die zusammenbleiben sollten, haben sie die so einzeln gezeigt, dass das wirklich nur so wie ich habe das, ich habe das, ich habe den Van Gogh und das habe ich alles. Also wie so ein Angeber-Etage und wo man gar nicht so die Kunstgeschichte erzählt, sondern wo wirklich so ein Privatmann seine Sammlung zeigen will. Und das fand ich wirklich deprimierend.
Wie haben Sie es empfunden, Carsten Probst?
Gleichzeitig habe ich den Eindruck von vielen Besuchen in der Schweiz, dass dieser Umgang mit dem Thema Provenienzen möglicherweise auch in der Schweiz sehr typisch ist. Also man versucht es erst einmal über eine ja langwierige, etwas schleichende Kenntnisnahme der Umstände, streitet auch manchmal dann die Relevanz ab oder diskutiert sehr, sehr viel herum. Aber das alles auch nicht besonders heftig öffentlich. Mein Eindruck ist aber auch, es ist ein bisschen ein Problem der derzeitigen Führung des Kunsthauses, die in absehbarer Zeit ja wechseln wird. Ich bin sehr gespannt, was bei der Nachfolge jetzt für die ganze Führung des Hauses dann vielleicht auch als neues Kapitel aufgeschlagen wird in dieser Debatte.
Haben Sie beide generell den Eindruck, dass, ich sag mal, ein erhöhtes Geschichtsbewusstsein, vielleicht auch ein erhöhtes politisches, ein moralisches Bewusstsein in dieser Kunstszene Einzug gehalten hat, gerade auch besonders in diesem Jahr, Herr Gebur?
Na, das ist ja eine Fortsetzung eigentlich einer Entwicklung, die wir seit einigen Jahren sehen, dass einfach immer mehr geschaut wird, okay, wo kommt eigentlich das Geld her? Was sind die Strukturen, in denen wir arbeiten? Und es gab ja international da in diesem Jahr auch wieder einige Fälle, dass zum Beispiel das Metropolitan Museum dann den Namen Sackler entfernt hat von diesen Industriellen, die mit den abhängig machenden Medikamenten reich geworden sind und so weiter. Also das heißt, dass einfach zurzeit immer mehr das aktivistische Publikum, auch die Künstlerinnen und Künstler verlangen, dass die Museen schauen, wo kommt unser Geld her? Und wenn man dann als Sponsor zum Beispiel Shell heißt oder so bei der Tate, dann hat man da auch keine guten Karten mehr. Also ich finde das auch eine sehr ehrliche Entwicklung, weil dadurch eigentlich praktisch der Kontext, also das Museum, viel besser in Einklang gebracht wird mit den Inhalten, die da verkündet werden sollen, die ja auch oft sehr ethisch und moralisch sind.
Also es geht ja weiter, diese Debatte, sozusagen die politische Debatte um die Kunst, Neubenennung von historischen Kunstwerken, wo man koloniale Begriffe oder zum Teil auch rassistisch unterteufelte Begriffe rausgenommen hat. Das haben wir in Dresden gesehen, das haben wir in vielen anderen Orten gesehen. Vielleicht, Elke Bohr, an Sie die Frage, wie haben Sie diese Entwicklung empfunden?
Also das war eine völlig absurde Debatte, wo ein Teil der Feuilletons und der Medien auch leider total reingefallen sind auf so eine Vorlage, die die AfD ihnen da gegeben hat. Also das heißt, dass man sich dann aufregt, dass da irgendwelche Titel geändert wurden und gar nicht weiß, dass gerade bei historischen Werken die Titel sowieso über die Jahrhunderte immer geändert wurden und gar nicht zum Werk gehören, nicht wie bei einer zeitgenössischen Geschichte. Also da finde ich es oft sehr ärgerlich, wie dann eigentlich die Tagespolitik versucht, dann auf Museen Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das war auch eines der Themen in diesem Jahr, dass vor allen Dingen also in Dresden, aber auch in anderen Museen wirklich die Häuser total unter Beschuss gerieten. Die kriegten ständige Anfragen, mussten ständig irgendwelche Fragen beantworten von der AfD und wurden wirklich in ihrer Arbeit behindert und gemobbt geradezu. Und das finde ich eine wirklich ängstigende Entwicklung.
Also eine Debatte, Carsten Probst, die durchaus ambivalent ist.
Auch ja, gesehen. Das stimmt. Jetzt ist gerade ein ganz aktueller Fall, über den wir hier in Berlin auch diskutieren können. Das Brücke-Museum macht eine Untersuchung über koloniale Hintergründe der Brücke-Maler, die ausgewiesene Fans haben natürlich, Expressionisten. Da geht es auch letztlich um Umbenennungen von Bildtiteln beispielsweise, die dann in Werkverzeichnisse eingetragen werden müssen. Darüber muss die Wissenschaft lange diskutieren, bis sowas sozusagen wissenschaftlicher Kanon auch wird. Das sind also Mühen der Ebene, die auch längere Zeit beanspruchen. Und in diese Mühen der Ebene kommen natürlich die Interventionen von den Leuten, die sagen, ihr wollt uns die Expressionisten entfremden, ihr macht doch nur alles woke und ihr macht doch nur alles jetzt nach dieser modischen Welle. Also diese Diskussion müssen wir, glaube ich, alle aushalten. Die müssen weitergeführt werden und die bleiben uns auch im nächsten Jahr sicher nicht erspart.
Apropos historisches Bewusstsein, da gab es ja auch jemanden in diesem Jahr, der natürlich ein großer Klassiker in der deutschen Kunstgeschichte ist, nämlich Josef Beuys. Das war auch das Beuys-Jahr, ist vielleicht angesichts der Pandemie nicht immer überall tatsächlich, ich sag mal, ausgelebt worden. Aber Sie haben, Carsten Probst, für unser Gespräch, ich habe gefragt nach dem O-Ton des Jahres für Sie. Ja? Sie haben etwas mitgebracht, oder? Ein Klassiker-O-Ton aus dem Hamburger Bahnhof in Berlin.
Aus dem Hamburger Bahnhof in Berlin, der eigentlich aus einer Ausstellung stammt, die sich eigentlich fast als einzige Ausstellung in diesem Beuys-Jahr auch tatsächlich mit Beuys' rechten Tendenzen möglicherweise durch.
Seine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend, sein freiwilliges Melden
als Hitlerjunge, ja genau, ja. Dass er sich also im Nationalsozialismus doch zumindest als Soldat relativ stark engagiert hatte, damit auseinandergesetzt hat und wie sich das später auf sein Werk ausgewirkt haben könnte. In dieser Ausstellung war auch eine Soundinstallation Ja, Ja, Nee, Nee enthalten.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Und so geht es ja immer weiter dann, ne?
Und so geht es immer weiter. Also das passte für mich. Das war ein Erweckungsmoment in dem Moment, weil ich dachte, es ist nicht nur diese Debatte, war Beuys nun irgendwie rechts oder war er nicht? Ja, ja, nee, nee. Also dieses komische Hin und Her dieser Debatte. Ja. Sondern auch für das Corona-Jahr selbst, denn die Ausstellung, das war ganz lange unklar, wann, wie sie irgendwie öffnen könnte. Und das sprach so für so viele Ausstellungen in diesem Jahr, die verspätet oder gar nicht öffneten. Und immer ging es um Ja, Ja, Nee, Nee.
Jetzt schauen wir mal am Ende unseres Gesprächs ein bisschen ins nächste Jahr und hoffen, dass Reisen wieder einfacher werden wird, auch wenn wir gerade ja mit der Omikron-Variante, glaube ich, ein großes Problem haben, nicht nur für die Gesundheit, sondern natürlich auch für die Kunstszene und für die Öffnung von Museen oder eben vermutlich vielleicht auch Schließung von Museen. Aber was haben Sie in diesem Jahr gesehen? Es gab ja einige Neueröffnungen von Museen, auch spektakuläre Gebäude. Elke Bohr, was hat Sie besonders beeindruckt?
Also ziemlich interessant fand ich das Konzept von dem Schaulagerdepot des Boymans van Beuning in Rotterdam, was halt ein Museum, wirklich ein neues Format ist, weil man da praktisch in das Depot gehen kann. Also das ist architektonisch sehr schön, sieht aus wie so eine Salatschüssel, die so glänzt. Also, aber vor allen Dingen zeigt das, dass die Leute auch eine andere Form von Erzählung wollen, also dass die sich ihre Erzählung selber machen wollen. Das fand ich ganz spannend. Dann die Luma Foundation in Aarel, da ist halt so ein neuer Geary-Turm und das fand ich eigentlich eher dann wieder so ein bisschen konventionell, so nach dem Motto, oh, man macht was Auffälliges und dann muss man Geary anrufen, so wie immer. Also das ging so ein bisschen hin und her.
Wie war es bei Ihnen, Carsten Probst?
Ja, ich fand, Museen haben in diesem Jahr verschiedene Zwecke zu adressieren versucht. Die einen, glaube ich, versuchen so ein wenig Stadtverschönerung zu betreiben, wie wir das kennen. Also in Zürich möchte man sich auch zeigen, richtig, mit so einer opulenten Sammlung, wie wir das schon besprochen haben.
Das Kunsthaus.
Das Kunsthaus Zürich. Die neue Nationalgalerie wurde auch wiederhergestellt. Das haben wir fast zu erwähnen vergessen. Aber da war
auch durch den omnipräsenten David Chipperfield.
David Chipperfield, das war eine denkmalpflegerisch gebotene Maßnahme, muss man dazu sagen. Aber dadurch in den Fokus gerückt, weil die staatlichen Museen in Berlin nach wie vor so im Umbruch sind. Auf der einen Seite, man fragt sich also, wohin geht jetzt die neue Nationalgalerie mit ihrer Sammlung, weil daneben direkt dieses hoch umstrittene neue Museum von Herzog de Meuron, das Museum der Moderne, entsteht, das immer noch in der Kritik steht und man sehnt sich so ein bisschen nach dieser alten neuen Nationalgalerie zurück. Und das andere in Rotterdam, wollte ich gerne sagen, es ist ein Museum, das versucht, die Zukunft zu adressieren, das mit Transparenz wirbt. Hier wird kein Objekt mehr ins Depot verschoben, sondern das Depot ist für alle sichtbar. Es ist auch sehr, sehr schön gelöst. Und man kann wirklich sehr viel sehen, nur auf der anderen Seite kann man auch wiederum nicht jedes von diesen 150.000 Werken, die da in diesem Depot irgendwo verwahrt sind, sich anschauen. Das würde einen völlig überfordern. Man ist letztlich also doch wieder auf Führungen angewiesen. Und man versucht sich auch so ein bisschen klimaneutral zu geben. Das fand ich auch interessant bei diesem Museum. Man nutzt jetzt das Regenwasser irgendwie und begrünt das Dach. Aber letztlich hatte ich den Eindruck, so richtig nachhaltig ist das immer noch nicht. Das ist auch noch mehr Show als irgendwas anderes.
Also auf jeden Fall ein sehr vielfältiges Kunstjahr 2021, auf das wir zurückgeschaut haben mit der Chefredakteurin des Monopol-Magazins, Elke Buhr. Ich danke sehr
gerne für
Ihre Eindrücke und für Ihre Perspektiven und unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Dankeschön.
Danke auch.